Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und bevor wir anfangen, möchte ich eine Sache ansprechen. Und zwar wird es jetzt die letzte Podcast-Folge bis September sein, weil ich bin im Urlaub und ich dachte mir einfach, ich brauche mal eine Pause, weil einen Podcast aufzunehmen ist natürlich auch viel mit Technik verbunden, viel mit Recherche und so. Und das wollte ich euch wissen lassen. Auf YouTube sind aber alle Videos vorgedreht. Dementsprechend wird alles regulär sein. Es wird total viele Videos sogar geben, teilweise sogar 2 Videos pro Woche und es gibt wahrscheinlich auch einen Urlaubsvlog, also könnt ihr da sehr gerne vorbeigucken und dementsprechend wünsche ich euch allen einen coolen und tollen Start ins neue Schuljahr, weil wir uns dann erst im neuen Schuljahr sehen und das wollte ich euch auf dem Weg mitgeben und mich auch bedanken, dass so viele Leute diesen Podcast hören und dann sehen wir uns im neuen Schuljahr nach dieser Podcast-Folge. Und heute gucken wir uns die Industrialisierung an und ihre Folgen. Das habe ich voll oft, glaube ich, angesprochen, dass ich dieses Thema gerne mal behandeln würde. Und jetzt ist es soweit. Die Industrialisierung hat sich so im 18. Jahrhundert abgespielt und noch ganz früh, also ganz wenig im 19. Jahrhundert. Und wir gucken uns natürlich die Industrialisierung in Deutschland an, weil wir ja logischerweise hier, das ist ein deutscher Podcast-Kanal und deswegen wird wohl auch Geschichte auf Deutsch bei euch sein und die deutsche Geschichte dann natürlich auch hineinfließen. Aber wir müssen uns heute auch England angucken, denn England bzw. Großbritannien damals war der Vorreiter, also das Land ein Vorreiter, was die Industrialisierung angeht. Und dafür gab es verschiedene Ursachen für die englische Industrialisierung. Grundlegend könnt ihr euch merken, es gab sehr, sehr viele Innovationen. Es gab Massenproduktion. Eine Innovation war die Dampfkraft, die halt eben dann auch zur Massenproduktion führen konnte und generell Dampfmaschinen. Und die Ursachen, wenn man sie ein bisschen runterbröckeln, waren halt technische und wissenschaftliche Neuerungen. Denn es gab eine Bevölkerungszunahme, also es gab sozusagen immer mehr Menschen in England und die musste man ja dann irgendwie versorgen und Nahrung kommt ja nicht einfach so und dementsprechend brauchte man einfach irgendwas, was sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell produziert und das war dann eben darauf zurückzuführen auf die technischen und wirtschaftlichen Neuerungen. Außerdem gab es den Überseehandel und ein sehr dichtes Kanalsystem und es gab auch die Eisenbahnlinien, wodurch man immer vernetzter wurde, sozusagen, wenn wir uns heute die Globalisierung angucken, war das halt damals schon extrem prägnant und man wusste, es ist wichtig, eben so Verknüpfungen zu haben. Außerdem tat England viele Kapitalinvestitionen und es gab auch sehr, sehr viel Eisenerz bzw. Eisenverarbeitung und Kohle in England, wodurch halt noch mehr wirtschaftlicher Profit geschlagen wurde. Und allgemein hat man sich dafür entschieden, sein Geld und seinen Besitz bzw. sein Kapital in expandierende Industriezweige anlegen und generell investieren, ist ja jetzt auch heute, 2021, ein sehr wichtiger Faktor. Das könnt ihr euch vielleicht auch damit merken. Und generell gab es halt Banken, ein Kreditsystem und Kapitalinvestitionen. Und es gab dadurch auch ein wirtschaftliches Wachstum durch eben diese ganzen Verknüpfungen. Das heißt, durch die große Eisenproduktion und mit der, ich sag mal, stabilen Beziehung zwischen Bevölkerungswachstum und Herstellung von Produkten war das natürlich auch sehr gut, weil klar, auf der einen Seite gab es ein Bevölkerungswachstum, aber auf der anderen Seite konnte man trotzdem damit mithalten, wodurch auch zu einem Zeitpunkt, dass auch eine stabile Bevölkerungsanzahl gab. Das heißt, es war kein Problem, wenn man zum Beispiel mal eine höhere Bevölkerungsanzahl hatte oder halt nicht. Und generell hatte Großbritannien auch einen hohen Anteil der Weltproduktion. Und bestimmt habt ihr das alle schon gehört, wenn ihr Wirtschaft habt, Adam Smith und die unsichtbare Hand des Marktes. Das habe ich tatsächlich, oha, wie gut das passt, in meiner letzten Podcast-Folge thematisiert, was die unsichtbare Hand des Marktes ist. Also guckt euch das sehr, sehr gerne an. Und historisch fällt es in das Jahr 1776 und allgemein thematisiert ja die unsichtbare Hand des Marktes die Selbstregulierung des Marktes. Und in diesem Kontext, im Kontext der Industrialisierung, war auch die Arbeitsteilung damit gemeint und dass der Staat einen guten Rahmen für Unternehmen und Gesellschaft aufstellt, dass man halt auch Innovationen auf den Markt bringen konnte. Und wie ihr seht, war einfach die Wirtschaft in England sehr, sehr stabil, auch in Bezug und Verbindung zu der Bevölkerungswachstumszahl und allgemein oder der Bevölkerungszahl einfach allgemein konnte halt England sehr, sehr viele Innovationen auf den Markt treiben, wodurch man natürlich auch Vorreiter ist bei sowas. Und wenn man sich jetzt Deutschland anguckt, beziehungsweise die Anfänge von Deutschland in der Industrialisierung, merkt man, dass Deutschland sozusagen in Anführungszeichen hinterher war. Denn es gab in Deutschland zunächst eine schwache Eisenproduktion und die in Deutschland war es auch so, dass es erst einen späteren Einstieg in hohe Produktionszahlen gab und außerdem gab es in Deutschland einen starken Bevölkerungsanstieg und im Vergleich zu England konnte man da jetzt nicht mithalten. Das heißt, dieser rasche Anstieg konnte nicht irgendwie durch Massenproduktion irgendwie ausgeglichen werden und das war natürlich auch ein Problem und allgemein wurde die wirtschaftliche Stärke beziehungsweise einfach die Stärke bezüglich der Industrialisierung in Deutschland so ein bisschen gehemmt durch verschiedene Faktoren. Einerseits gab es immer noch Deutschland als Territorialstaaten aufgebaut, das heißt, Deutschland war sozusagen so ein Flickenteppich, das heißt, viele Bundesländer waren irgendwie da, aber auch irgendwie nicht verbunden und es war halt auch sehr, sehr schwierig, miteinander sozusagen zu kommunizieren, weil es gab in jedem Bundesland auch eine eigene Münzwährung, Gewichtungssysteme und generell auch Zollschranken. Und es gab auch sehr, sehr viele Handelsmonopole und generell gab es auch eine sehr schlechte Verkehrsverbindung, die eben die wirtschaftliche Expansion gehemmt hat. Das heißt, wie in England gab es halt nicht zum Beispiel gute Eisenbahnlinien oder generell auch der Überhandel auf der See. Und das war natürlich auch schlecht und generell blieb die Landwirtschaft auch zurück, sodass es eben ertragsschwache Kleinbetriebe gab. Und generell war die bäuerliche Bevölkerung abhängig von ihrem Gutsherren. Und die Mobilität in Deutschland damals war auch ziemlich eingeschränkt, weil es halt eben zum Beispiel nicht diese Eisenbahnlinien gab. Und allgemein war auch das Denken und das Handeln nicht wirklich offen. Das heißt, man war nicht so wirklich open-minded, würde man heute sagen, zum Beispiel Unternehmen zu starten und einfach zu expandieren. Das war damals eben noch nicht so. Und um eben in der Industrialisierung als Deutschland mitzuhalten, braucht man halt eben Gewerbefreiheit. Es brauchte viele Reformen, außerdem eine mobile Marktgesellschaft, eine Infrastruktur, Konkurrenz und staatliche Einmischung. Das heißt eigentlich so grob, was es in England gab, das heißt die unsichtbare Hand des Marktes, dass der Staat so eine einen komfortablen Rahmen aufbaut, sodass es halt sehr effizient und auch Anreize schafft für Unternehmen, zu produzieren, zu expandieren, gab es halt in Deutschland eben nicht. Das hat halt alles gefehlt und wie ich gerade halt eben schon angesprochen habe, waren auch die grundlegenden Probleme, dass es verschiedene Währungen innerhalb von Deutschland gab. Es gab insgesamt 38 Zölle und 10 Mautlinien und generell die unterschiedlichen Kleinstaaten waren halt eben davon geprägt, nicht so wirklich kooperativ zu sein oder generell sich zum Beispiel auf eine Währung zu einigen damals. Und es gab halt einen sehr schlechten oder halt nicht stabilen Industriezustand und dementsprechend gab es halt auch die Dominanz der fremden Nationen, wie zum Beispiel England. Und das musste sich dann natürlich ändern. Und tatsächlich gab es dann 1833, 1834 den deutschen Zollverein und es gab auch eine Vereinheitlichung der Münzen, der Zölle und der Gewichte. Und durch diesen Zollverein wurden auch die Zölle und die Mauten eben aufgehoben und es gab deswegen auch ein einheitliches Zollsystem nach außen. Das heißt, Deutschland hatte ein Zollsystem zum Beispiel gegenüber von England und halt eben nicht innerhalb von Deutschland, weil das war natürlich auch schlecht, weil wenn du innerhalb eines Landes Zoll zahlen musst, der vielleicht auch noch sehr hoch ist, auch unterschiedlich, dann ist es für dich natürlich nicht effizient und generell sollte auch die Wirtschaft und der Handel gefördert werden und man wollte sich auch politisch und wirtschaftlich unabhängig machen von Österreich und 1871 gab es auch dann den Boom. Und zwar gab es Zollfreiheit, Kooperation, das Wirtschaftswachstum und 1871 wurde ja auch das Deutsche Kaiserreich gegründet. Vor allem ein wichtiger Name, den ihr euch merken solltet, ist Otto von Bismarck. Dann gegen Ende dieses Jahrhunderts gab es dann aber tatsächlich auch eine große Depression. Und in dieser Zeit hat man gemerkt, dass man sich wehren muss, man muss sich schützen, wenn sowas passiert. Und es war appelliert worden, dass es Schutzzölle und ein generell sich eben zu protecten sozusagen geben muss. Man musste irgendwie seine Preise in Krisenzeiten kontrollieren und allgemein auch seine Wirtschaft kontrollieren, zum Beispiel eben durch Staatseigentum. Und man musste generell einfach die Wirtschaft fordern durch staatliche Subventionen, um eben da mitzuhalten, um eben auch die ausländische Konkurrenz irgendwie zu schützen. Und das alles wurde auch sehr appelliert von Otto von Bismarck. Einerseits, weil es einfach ein Privileg ist, sich zu schützen. Generell wurden die Menschen dadurch auch gezwungen, die Inlandsprodukte zu kaufen, weil wenn du halt vom Ausland was kaufst, ist es natürlich hoch mit Zoll, mit Schutzzöllen und es wirkt sich dann natürlich auch auf den Käufer an. Und generell einfach die Lage zu stabilisieren, und das war halt eine sehr wichtige Erkenntnis nach eben dieser großen Depression. Allgemein hört sich die Industrialisierung in Deutschland jetzt ja wirklich schön und gut an. Also man hatte sehr, sehr viele Innovationen. Man hat wirklich sehr in der Wirtschaft mitgehalten. Man hat aus seinen Fehlern gelernt, sprich Depression, und konnte sich einfach immer stärker aufrüsten gegenüber dem Ausland auch. Aber tatsächlich gibt es auch sehr viele negative Folgen. Die Folgen allgemein gucken wir uns jetzt gleich nochmal explizit. Aber ein Problem war die soziale Frage. Und allgemein umfasst die soziale Frage einfach das Elend der Arbeiter, das heißt die Missständnisse des Systems, die Missstände der Industrialisierung. Und es war zum Beispiel ein sehr geringer Lohn, der dir nicht helfen konnte, irgendwie zu wenig Wohnungen, es gab sehr viel Armut, auch bei Kindern, und generell gab es einfach keinen Schutz oder kein soziales Netz, und diese Probleme lassen sich auch noch viel weiter greifen, wie zum Beispiel Kinderarbeit, Armut, Ausbeutung, schlechte Bezahlung, schlechte Arbeitszeiten und generell einfach die Verlust der Menschlichkeit. Und dementsprechend wollten halt ganz viele Menschen sich dagegen wehren. Sie haben endlich versucht, sich verbal zu wehren. Das heißt, sie wollten streiken gehen. Sie waren offen für Gewalt, um einfach, sie haben erkannt, dass es wichtig ist, sich zu wehren. Und natürlich haben die verschiedenen Institutionen anders reagiert. Es gab zum Beispiel Unternehmen, die reagiert haben, die eben gesagt haben, hey, wir müssen die Arbeiter schützen. Dann gab es halt zum Beispiel die Kirche, die an erster Stelle das Ziel erreichen wollte, eben auch Menschlichkeit wiederherzustellen, aber hinter der Tür auch ein paar andere Ziele eben erhalten wollte. Und eine ganz wichtige Partei ist die SPD, das ist die Arbeiterpartei, und die wollte einfach auch Schutz der Arbeiter und eine Verstaatlichung der Produktionsmittel. Und im Hinblick der SPD kennt ihr bestimmt alle das Sprichwort des Sozialistengesetzes, das heißt Peitsche, und Sozialgesetzgebungen, das heißt Zuckerbrot von Bismarck. Denn das Denken der SPD und der Arbeiterpartei allgemein war einfach sehr revolutionär ausgelegt, also viele Veränderungen. Und das hat natürlich Bismarck damals Angst gemacht. Und dementsprechend hatte er einerseits die Sozialgesetzgebung in Gang gebracht, also das Zuckerbrot. Also es gab zum Beispiel die Krankenversicherung, die Unfallversicherung, die Rentenversicherung, um halt eben der sozialen Frage ein bisschen entgegenzukommen, um die politische Unzufriedenheit ein bisschen zu bereinigen und beseitigen, indem halt einfach darauf Acht gegeben wird, dass es verträglich einfach mehr Menschlichkeit gibt. Auf der anderen Seite gab es aber auch Sozialistengesetze, das heißt die Peitsche. Das heißt, der SPD wurde aufgezwungen, dass es ein Versammlungsverbot gibt, generell ein Verbot der Sozialdemokratischen Partei, generell Gesetz gegen die Gemeingefährlichen. Es gab aber grundlegend kein wirkliches Gesetz, dass die SPD nicht regieren durfte. Es war halt so, wie ich es gerade formuliert habe. Es ist sehr widersprüchlich, ich weiß. Aber es war, man hat die SPD als Partei nicht verboten. Aber generell, diese ganzen Verbote haben sich gegen die Arbeiterpartei gerichtet natürlich. Und dementsprechend wurden sie durch die Hintertür schon irgendwie verboten und unterdrückt. Eben mit dieser Asche, dass es einerseits eben was Positives ist, also die Sozialgesetzgebung, und auf der anderen Seite eben das Sozialistengesetz, was halt einfach die Menschen der Arbeiterpartei total eingeschränkt hat. Und auch wenn sie grundlegend, also offiziell nicht verboten waren zu regieren, hatten sie natürlich sehr viele negative Auswirkungen auf sich nehmen müssen. Und generell gab es auch viele Folgen der Industrialisierung. Es gab einerseits gesellschaftliche Unzufriedenheit, man kann es einerseits in Einsamkeit definieren, also die Häuser waren wirklich sehr eng, es gab Schmutz, Armut, generell Wohnungsnot und Kinderarbeit, und dann war auch die Umwelt betroffen. Das heißt, die Nahrung wurde teilweise vergiftet durch die Arbeit und die Chemikalien, die dann zum Beispiel ins Wasser geflossen sind und wo man dadurch eben das Trinkwasser abgepumpt hat. Also die Abwasserverschmutzungen, und generell wurden auch einige Menschen vergiftet durch Krankheiten, die durch Gift eben hervorgerufen wurden. Eine weitere Folge ist Migration. Einerseits gab es eben Auswanderung, weil man nicht mehr zufrieden war mit der Lage. Es gab aber auch dann Einwanderung in andere Länder. Es gab auch Binnenwanderung, das heißt sozusagen Migration innerhalb von Deutschland. Also wenn ihr zum Beispiel, weiß ich, in Bonn lebt und dann nach Köln umzieht, das ist Binnenwanderung. Man wollte eben einerseits den schlechten Arbeitsbedingungen entkommen, um eben gute Arbeit zu haben, mehr Freiheit zu haben. Und eine weitere Folge ist dann noch die Globalisierung. Die ist natürlich positiv, wenn man sich den Wohlstand der Industrieländer anguckt, die wirtschaftlichen Innovationen, dass man Exportmeister ist. Aber Globalisierung hat natürlich auch einen Nachteil, zum Beispiel, dass kleinere Unternehmen zerstört werden, dass man Angst hat vor Armut oder Bankrott und generell abhängig ist vom Ausland, wodurch es auch eine Spaltung innerhalb des Landes gibt, was auf die Landwirtschaft zurückzuführen werden kann. Und das war, wie gesagt, ein sehr großes Mischmasch. Auf der anderen Seite positive Effekte, auf der anderen Seite eben negative Effekte. Und halt ganz wichtig ist halt eben das Sozialistengesetz bzw. Sozialgesetzgebung. Also nochmal zur Wiederholung, die Sozialgesetzgebung, einfach, dass es Gesetzgebungen gibt in Bezug auf die Arbeit, also Unfall, Versicherung, was weiß ich. Und dann das Sozialistengesetz, also dass generell Schriften, Vereine oder die Gruppen der Arbeiterpartei verboten werden und dann, dass dann eben sehr sich schlecht auf die sozialdemokratische Partei und die Menschen dahinter ausgewirkt hat. Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt sehr, sehr gerne weiter bei mir vorbeigucken und damit ihr einfach eure Daily Dosis von Geschichte und Wirtschaft bekommt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal.